Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
Länderspielpause und für uns hier bei 90 Plus On Air auf meinsportpodcast.de eine gute Gelegenheit, mal auf den Status Quo der großen Ligen in Europa zu gucken. Heute schauen wir uns mal die Serie A etwas genauer an. 12 Spieltage sind absolviert, gut ein Drittel der Saison ist also vorüber. Da lässt sich doch schon mal eine kleine Bestandsaufnahme machen und die machen wir hier auf meinsportpodcast.de mit mir, mit Malte Asmus und natürlich unserem Experten in Sachen Serie A von 90 Plus mit Marius Merk. Hallo Marius.
Hallo Malte.
Wenn man auf die Serie A guckt und sich die Tabelle nach 12 Spieltagen anguckt, bietet sich einem eigentlich ein Bild, Marius, das man ja schon aus den letzten Jahren eigentlich schon wirklich gewohnt ist. Juve gibt mal wieder den Ton an, steht in der Tabelle mit 34 Punkten oben, 6 Punkte aktuell vor Napoli und sogar 9 Punkte schon vor Inter. Und das viertplatzierte Lazio, das ist bereits 12 Punkte zurück. Also könnte man fast sagen, alles wie immer bei Juve. Und trotzdem ist doch etwas Besonderes in dieser Saison. Denn so gut nach 12 Spieltagen wie aktuell mit diesen 34 Punkten stand Juve noch nie da. Also Saisonstart der Rekorde sozusagen.
Definitiv. Vor allem, wenn man sich nochmal zu Gemüte führt, wo der einzige Verlust von Punkten überhaupt herkam im Heimspiel gegen das krisengeschüttelte FC Genua, wo man bereits geführt hatte und ähnlich wie gegen Manchester United dann total verpasst hat, das zweite Tor zu machen, wie auch in der Champions League, und dann noch relativ unnötig den Ausgleich kassiert hat gegen einen wirklich auf keinesfalls gleichwertigen Gegner, dann hätte man im Normalfall wirklich 12 Spiele, 12 Siege, 36 Punkte, also der schon historisch gute Start wäre wirklich allseits historisch geworden.
Der Trainer Allegri natürlich auch im Mittelpunkt des Interesses in Italien in diesem Jahr mal wieder mit der Panchina d'Oro ausgezeichnet, also der Top-Trainer aktuell in Italien. Er natürlich einer der Erfolgsfaktoren bei Juve. Ein anderer, würdest du Cristiano Ronaldo schon dazu zählen?
Ja, definitiv. Es ist schon nach 3 Monaten Spielbetrieb der Topscorer der Liga. Hat schon 14 Scorerpunkte gesammelt, also zu seinen 8 Toren gesellen sich auch 6 Vorlagen, woher glaube ich schon alleine 3 oder 2 im Spiel, aus dem Spiel gegen Neapel stammen. Er hatte zwar in den Jahren bei Real Madrid und auch bei Manchester United immer relativ viele Vorlagen, natürlich in keinem Verhältnis zu seinen Torquoten, aber mir scheint es bei Juventus nochmal ein bisschen zugenommen zu haben. Aber sein Zusammenspiel mit Dybala oder Mandzukic vorne an vorderster Front gefällt mir nach so kurzer Zeit schon sehr gut und in den ersten Wochen waren, finde ich, seine Mitspieler ein wenig zu sehr versucht, ihm unbedingt zu Torabschlüssen, / Torfolgen zu helfen. Seitdem sich das ein wenig normalisiert hat, läuft es auch viel besser und mittlerweile trifft er auch in der Serie A nach Belieben. Und ich glaube auch, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er auch die Führung, alleinige Führung in der Torjägerliste übernehmen wird.
Nur in der Champions League, da läuft es tortechnisch für ihn noch nicht so, wie er das aus den letzten Jahren bei Real Madrid gewohnt ist. Aber das wird sich wahrscheinlich dann auch noch irgendwann einstellen. Aber unser Thema ist ja jetzt so ohnehin die Serie A. Und da gucken wir ja auf den aktuellen Stand, auf den Status Quo nach 12 Spieltagen. Und bei Juve, da kann man sagen, also alles andere als der nächste Meistertitel in Folge. Man vergisst schon fast, wie viele es in Folge sind, weil so viele Finger hat man bald gar nicht mehr. Alles andere wäre wahrscheinlich eine richtig herbe Enttäuschung.
Ja, durchgehend seit 2012, ja, also ja. Ich kann es jetzt nicht mehr genau nachvollziehen, aber ich glaube, es war 2012, 2011 war Milan das letzte Mal Meister. Also jetzt schon nach 12 Spieltagen 6 Punkte Vorsprung auf Neapel, die sich auch in diesem Jahr bisher als wohl der stärkste Konkurrent zeigen. wäre alles andere als die Meisterschaft eine herbe Enttäuschung. Und das haben wir auch bei der, vor der Saison gesagt, als wir beide den Ausblick auf die Serie A 2018, 2019 gewagt haben, dass Juventus höchstwahrscheinlich in ihrer eigene Liga spielen wird, und genau das ist eingetreten, also können wir uns beide auf die Schulter klopfen.
Das war ein wirklich bold Guess, den wir da abgelassen haben, eine wirklich gewagte Prognose, um mal im 90-Plus- und eher Matchday-Slang hier zu bleiben auf meinsportpodcast.de. Die Erfolgsfaktoren haben wir aufgezählt, ansonsten ist es natürlich dann sowieso der Kader in der Breite, der eigentlich in allen Mannschaftsteilen wirklich stark besetzt ist, auch jetzt nach 12 Spieltagen nur 8 Gegentore, damit sind sie auch schon wieder die beste Defensive in Italien, obwohl es da zu Beginn den ein oder anderen Wackler mal gab. Das hat sich alles entsprechend jetzt in Wohlgefallen aufgelöst. Deshalb lass uns auf den zweiten gucken, auf Napoli, die ja auch eine Überraschung, eine positive Überraschung sind, nachdem ja mit Maurizio Sarri dieser Sarri-Ball dort nicht mehr so in der Art stattfinden kann, weil der Trainer ja zu Chelsea abgewandert ist, seinen besten Spieler Jorginho dann auch mitgenommen hat. Aber trotzdem läuft es bei Napoli gut, und das, obwohl Carlo Ancelotti dabei ist, denn der wird ja in Deutschland seit seinem Gastspiel bei Bayern München sehr, sehr kritisch gesehen. Aber man könnte auch fast sagen, Ancelotti ist jemand, der bei Napoli das Beste rauskitzelt. Also ist ja kein schlechter Trainer.
Nein, definitiv nicht. Dafür spricht ja auch, sage ich mal, seine durchaus beeindruckende Autogrammkarte. Wir haben aber vor der Saison uns sehr skeptisch geäußert, wenn ich mich recht erinnere. Es läuft aber bisher ausgezeichnet, finde ich, für Neapel. Man hat 9 Siege bei nur einem Unentschieden und nur 2 Niederlagen, wovon eine Niederlage gegen Juventus kam. Zeigt sich auch in diesem Jahr wie in den Jahren zuvor eigentlich als die schon zweitbeste Mannschaft in Italien, auch wenn man jetzt erst den zweiten Platz am Wochenende wieder von Inter zurückerobert hat. Aber das drückt sich, finde ich, viel eher auch noch in den Auftritten in der Champions League aus. Also nach den Spielen gegen Liverpool oder gegen Paris Saint-Germain muss man wirklich sagen, dass die Serie A nicht nur Juventus hat im internationalen Wettbewerb, also eine Mannschaft, die richtig weit kommen kann, sondern ist auch langsam der SSC Neapel. Zumindest scheinen sie so in der Vorrunde, treten sie so auf, als dass man es ihnen durchaus zutrauen könnte. Ancelotti hat auch im ersten Jahr bei Bayern ganz gut losgelegt, zumindest wenn er von, sage ich mal, taktischen Koryphäen Mannschaften zu übernehmen scheint, wie bei Bayern das nach Guardiola war oder jetzt bei Neapel nach Sarri. Scheint Ancelotti zumindest zu Beginn das auch ganz gut verwalten zu können. Bei Bayern gingen ja die wirklichen Probleme erst so richtig im zweiten Jahr los, das dann auch für Ancelotti sehr kurz war. Und bei Neapel hat er jetzt ein bisschen feinjustiert. Sie treten häufiger in einem 4-4-2 statt in dem Sarri 4-3-3 auf. Aber bisher spielerisch noch ohne große negative Auswirkungen. Das Spiel denn von Neapel ist immer noch sehr für einen neutralen Beobachter sehr gut anzuschauen. Auch die vorderste Front mit Dries Mertens oder gerade Lorenzo Insigne zeigen sich in diesem Jahr genauso treffsicher. Also bisher hat Neapel von dem wir als schwerwiegend eingeschätzten Sarri-Abgang wirklich bisher keine großen negativen Begleiterscheinungen gezeigt.
Was man vielleicht so ein bisschen sehen kann, dieses ganz hohe Tempo, was Napoli in der letzten Saison noch an den Tag gelegt haben, ist vielleicht nicht mehr ganz so da. Da ist vielleicht das etwas relaxtere von Ancelotti dann doch schon eingetreten.
Ja, durchaus, aber das könnte vielleicht auch sein, was im vergangenen Jahr Neapel den ersten Meistertitel seit 1990 gekostet hat, dass man manchmal, wir bleiben jetzt mal in diesem Standard-Fußball-Jargon, diese Abgewichstheit ein wenig gefehlt hat, manchmal zu sehr Hurra nach vorne war. Ich glaube, unter Ancelotti könnte gerade das ein wenig abnehmen, zumindest scheinen auch die ersten Eindrücke in den jetzigen Monaten das zu bestätigen.
Nun ist allerdings Ancelotti geholt worden von De Laurentiis, dem Präsidenten von Napoli, um den Meistertitel einzufahren. Davon ist man natürlich jetzt wieder etwas entfernt, 6 Punkte aktuell. Wie würdest du es einschätzen? Wie schnell muss er diesen Meistertitel liefern, um dann auch eine Zukunft zu haben? Bei De Laurentiis weiß man ja auch, der ist manchmal mit einer sehr, sehr kurzen Zündschnur ausgerüstet. Jetzt hat er Ancelotti zwar geholt, hat aber auch alles, was er ja letztlich vor der Saison getan hat, auf die Position des Trainers letztlich fixiert. Auf dem Transfermarkt hat er sich eher zurückgehalten. Der Trainer war der Star des Sommers.
Ja, aber ich glaube, da weiß der Präsident auch gut genug Bescheid, gegen was Ancelotti da antritt. Also wirklich eine absolute Übermacht. Für mich sogar wahrscheinlich zurzeit die beste Mannschaft in Europa. Ich denke, da kann man das schon realistisch einschätzen, wie wahrscheinlich in diesem Jahr der Gewinn des Meistertitels ist. Es gab ein Fenster letztes Jahr, Das hat man verspielt, leider aus Neapel-Sicht. Ob es in diesem Jahr ein Fenster gibt, wage ich zu bezweifeln, da Juventus bisher wirklich keine Anstalten macht, auch irgendwie nur Punkte zu lassen.
Nee, die marschieren vorne weiter weg und Napoli hat gegen sie verloren. Stehen aber jetzt seit, du hast es eben gesagt, selbst zum Wochenende wieder auf Platz 2 in der Tabelle, weil Inter gepatzt hat. Lass uns kurz auf die Mailänder noch eingehen. Die haben 1-4 gegen Bergamo verloren, nachdem sie zunächst schwach in die Saison gestartet waren, dann sich richtig konsolidiert hatten, auch wieder gut oben mitgemischt haben. Jetzt wieder so ein Rückschlag. Wir kennen Inter aus den letzten Jahren, dass so ein Rückschlag da oft ja dann eine Serie von vielen Spielen ohne Sieg nach sich gezogen hat. Letzten Winter war es zum Beispiel auch so, dass es da schon fast eine monatelange Durststrecke gab bei Inter. Siehst du die Gefahr wieder oder hat sich Inter mehr gefestigt?
Also zumindest vom Spielermaterial gefallen sie mir qualitativ besser als in der vergangenen Saison. Da hatten sie das Glück, dass sie so gut in die Saison gestartet sind. Da gab es die erste Niederlage, vielleicht Ende November oder Anfang Dezember. Also man ist wirklich sehr lange ohne Pleite geblieben und konnte dadurch auch diese Durststrecke, die du angesprochen hast, das hat sich, glaube ich, wirklich über so 6 Wochen gezogen. Mhm. Also so von Anfang Dezember bis vielleicht Mitte, Ende Januar. Und durch diesen guten Start ist man dann auch wirklich nie in Gefahr geraten, aus den Champions-League-Plätzen zu rutschen. Damals, dann in der Rückrunde, hat es sich dann wenig normalisiert. Am Ende hat man aber sich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Lazio durchgesetzt und die erste Champions-League-Teilnahme seit 2012 unter Dach und Fach gebracht. Ich glaube, dass die Mailänder Mannschaft nicht unbedingt anfällig ist für so ein Abrutschen. Dafür ist einfach auch zu viel Qualität im Kader. Alleine Mauro Icardi garantiert, alleine schon genug Punkte in der Saison durch seine Treffer. Er ist auch in diesem Jahr wieder unglaublich stark vor dem gegnerischen Tor. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Inter aus dieser Spitzengruppe dermaßen abrutschen wird, dass am Ende die erneute Qualifikation für die Champions League, was auch das realistische Saisonziel für den Verein sein müsste, in Gefahr geraten könnte.
Icardi, allein wenn man ans Derby nochmal zurückdenkt, dieses Tor in Last Minute, ist es ja gefallen, das dann den Ausschlag für Inter gegeben hat. Also der unheimlich wichtig natürlich für den Erfolg der Mannschaft. Und da gibt es ja dann noch weitere Positionen, die auf jeden Fall dazu beitragen, dass Inter aktuell wieder oben mitmischt. Wie weit oben, das wird der weitere Verlauf der Saison zeigen. Wir haben Juve, wir haben Napoli schon als Tops dieser Saison rausgestellt. Was ist mit Lazio? Auf Platz 4? Die sind auch wieder auf Champions-League-Kurs.
Definitiv. Die Mannschaft von Simone Inzaghi, die im letzten Jahr wirklich ganz bitter die Top 4 verpasst hat durch eine Heimpleite gegen Inter am letzten Spieltag, haben ja letztes Jahr, hätten sie zumindest sportlich auch die Champions League absolut verdient gehabt, haben 90 Tore fast geschossen. Ich glaube 89 oder 88 Tore waren mit die beste Offensive in der Serie A. Und in diesem Jahr fallen die Tore jetzt noch nicht dermaßen. Ciro Immobile macht sie halt, ja, aber im Verhältnis hat man gerade mal 18 Tore in 12 Spielen gemacht. Dennoch steht man auf Platz 4, hatte auch einen verdammt harten Auftakt. Also es ging direkt an Spieltag 1 und 2 gegen Neapel und Juventus, also Vizemeister und Meister in dieser Reihenfolge. Und steht jetzt trotzdem nach 12, also nur 10 Spiele später schon wieder auf dem 4. Platz. Also man zeigt zumindest, dass die vergangene gute Saison keine Eintagsfliege war.
Die vergangene Saison, das ist ein gutes Stichwort, wenn man auf den Lokalrivalen von Lazio guckt. Und das machen wir gleich hier bei 90plus und R auf meinsportpodcast.de. Wir schauen nämlich gleich auf die Mannschaften, die eher als Flops zu bezeichnen sind nach den ersten 12 Spieltagen. Und da gehört die Roma auf jeden Fall dazu.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf. auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
Ein David Kohlfahrer.
Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de.
90% R Matchday auf meinsportpodcast.de. Malte Asmus begrüßt euch zurück in der Sendung und Marius Merck, der Experte von 90plus in Sachen Serie A, ist bei uns. Wir haben eine kurze Bilanz gezogen der ersten 12 Spieltage, haben die Tops des bisherigen Saisonsverlaufs der Serie A rausgestellt. Jetzt gucken wir mal auf die Teams, die man dann im Vergleich zu diesen Mannschaften, zu den Tops, eher als Flops bezeichnen sollte. Und da müssen wir auf die Roma gucken, Marius. Letzte Saison die Roma oben mitgemischt, hinter Juve natürlich letztlich gelandet, aber in der Champions League ja für dieses große Ausrufezeichen gesorgt, Barca rausgeworfen. Aber in dieser Saison funktioniert es beim Team von Eusebio De Francesco noch nicht so wirklich gut. 19 Punkte nur nach 12 Spieltagen, Platz 6. Das haben sie sich mehr vorgestellt. Da ist auch mehr drin mit dem Kader.
Ja, definitiv. Es ist gerade umso beeindruckender, dass man letztes Jahr ziemlich souverän Dritter wurde, gerade durch diese langfristige Doppelbelastung in der Saison. Und wenn man überlegt, auch gegen Liverpool, da hat letztlich, glaube ich, nur ein Tor da am Ende zum Finale gefehlt. Also Liverpool war nur ein Tor besser. Und im Sommer haben sie für meinen Geschmack eigentlich auch einen ganz guten Job auf dem Transfermarkt gemacht, den Kader in der Breite qualitativ erweitert. Der Saisonstart war aber total enttäuschend und der Trainer hat auch schon laut natürlich ein bisschen überhitzten italienischen Medienberichten, was dann auch von Vereinsseite umgehend dementiert wurde, aber angeblich auch schon wenig gewackelt. Und nach dem Saisonstart, wo zum Beispiel ein unnötiges 3-3 gegen Atalanta dabei war, wo man bereits mit zwei Toren, glaube ich, geführt hatte, ist Platz 6 gemessen an den Ansprüchen, die wegen der letzten Saison auch zu Recht bestehen, ja, bisher schon eine herbe Enttäuschung. Vor allem hat man den sechsten Platz auch erst am vergangenen Spieltag erobert.
So die grundlegende Schwäche der Roma?
Bisher muss man schon sagen, dass Edin Dzeko bei Weitem nicht mehr so treffsicher ist in dieser Saison wie in der vergangenen Saison. Ich habe jetzt nicht seine aktuellen Torestand im Kopf, aber ich weiß, dass es vor noch 2-3 Spieltagen relativ dürftig war, wenn man sich vergleicht, wenn man da zum Vergleich zieht, dass er 2016, 2017 noch mit einer tollen Ausbeute von einer Anzahl von in den weiten 20er-Treffern und Torschützenkönig wurde und auch im vergangenen Jahr absolut treffsicher war. Man ist schon sehr abhängig von dem Bosnier, vor allem auch, weil sein, sage ich mal, Backup Patrick Schick bei Weitem noch nicht wirklich angekommen ist in Rom.
Ich kann mir der Quote von Edin Dzeko aushelfen. Der hat erst 2 Tore geschossen und 2 Assists hingelegt. Also deutlich Luft nach oben für einen Stürmer seiner Qualität.
Das hatte ich Gott sei Dank dann richtig im Kopf. Und vor allem war da sein erster Saisontreffer war direkt am ersten Spieltag. Also ist in den letzten 11 Spielen dann nur ein Treffer hinzugekommen.
Also die Roma mit Luft nach oben, mit ganz viel Luft nach oben. Chievo Verona, die sind jetzt allerdings auch mit Handicap-Start in die Saison gegangen, hatten 3 Minuspunkte aufgebombt gekriegt. Abzug für Bilanzfälschung, -3 Punkte, also Handicap-Start. Diese -3 Punkte haben sie mittlerweile zwar aufgeholt nach 12 Spieltagen, stehen aber trotzdem mit 0 Punkten am Tabellenende und erneut ohne Trainer da, beziehungsweise sie haben jetzt einen neuen Trainer, aber der Mann, der zwischendurch übernommen hat und nur 4 Wochen im Amt war, Giampiero Ventura, der ehemalige italienische Nationaltrainer, der hat nach dem zumindest mutmachenden 2-2 gegen Bologna am letzten Wochenende seinen Hut genommen und gesagt, Leute, ich mach dann doch nicht weiter nach nur 4 Wochen.
Ja, ist wirklich eine Horrorsaison für Chievo. Man kann fast jetzt schon von einem sicheren Absteiger sprechen. Diese mit einer Hypothek von Minuspunkten in eine Saison zu gehen, ist natürlich gerade auch für eine Mannschaft wie Chievo wiegt dann doppelt schwer, wenn man überlegt, dass nach dem Calciopoli 2006 ist auch der AC Milan mit Minuspunkten in die Saison gegangen, aber das ist halt dann eben eine andere Dimension. Chievo hat nämlich dann heute, auch wenn mit -3 Punkten in die Saison gegangen ist, 0 Punkte. Also sie haben diese 3 Punkte aufgeholt, aber haben wirklich nicht geschafft, auch nur einen weiteren Zähler zu holen. Und ein Torverhältnis von 10-30 nach 12 Spielen spricht dann auch eine deutliche Sprache, wie es unabhängig von dieser Hypothek um die Qualität der Mannschaft bestellt ist.
Giampiero Ventura hat es auch nicht geschafft, in diesen 4 Wochen das Ruder richtig rumzureißen. Vor allen Dingen ist ja die Frage, warum tut er sich diese Aufgabe erst an und sagt nach 4 Wochen, nö, will ich doch nicht. Ist irgendwo schwer zu verstehen, nachdem er bei Italien so lange an seinem Sessel geklebt hat, obwohl da die Karre bei der Nationalmannschaft ja im Dreck war.
Ich denke, basiert auch ein wenig auf, in der italienischen Vereinspolitik vorherrschenden Gewohnheitsrecht von Schnellliebigkeit. Das kann man ja genauso auf Trainer wie auch auf Präsidenten beziehen. Man wird oftmals ein bisschen vorschnell irgendwelche Leute für Aufgaben verpflichtet und schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit, zumindest jetzt hier aus deutscher Sicht, das Vertrauen auch schon wieder entzogen. Wahrscheinlich hat er festgestellt, ich will es nicht wissen, wie es da auch intern in der Mannschaft bestellt ist, wenn man Mitte November auf die Tabelle schaut und sieht, wir haben als Mannschaft in der bisherigen Saison 0 Punkte geholt. Faktisch, ja, man hat natürlich eigentlich 3 Punkte geholt. Möglicherweise hat er da gesehen, dass er nicht wirklich irgendeine Basis hat, um mit dieser Mannschaft voranzukommen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, das 2:2 gegen Bologna war gegen einen Gegner, der sich in dieser Saison bisher jetzt auch noch nicht als wirklich absolutes Schwergewicht in der Serie hervorgetan hat. Filippo Inzaghi soll ja auch der Stuhl von Trainer Filippo Inzaghi, der als Trainer weitaus erfolgloser ist als sein Bruder Simone. Bei der Spielerkarriere war es gerade umgekehrt. Dessen Stuhl wackelt ja auch, zumindest wenn man italienischen Medien glaubt, was man nicht immer tun sollte, aber in Bologna anscheinend doch schon sehr.
Definitiv. Und bei Chievo, da kann man auch sagen, da ist die Karre wirklich im Dreck. Eine Mannschaft, die einfach dann vielleicht auch nicht Serie A tauglich ist, genauso wenig wie Frosinone und Empoli?
Ja, die beiden Aufsteiger geben bisher auch ein ziemlich jämmerliches Bild ab. Frosinone ist fürchterlich aus den Startlöchern gekommen. Mittlerweile hat man es wenigstens geschafft, mal zu treffen. Ich glaube, das hat die ersten 4-5 Spiele überhaupt nicht geklappt. Mittlerweile hat man 7 Punkte gesammelt, Empoli 9, aber beide Aufsteiger belegen Platz 19 und 18. Ich glaube auch, dass, wenn man sich den unteren Teil der Tabelle so anschaut, würde ich heute schon zumindest Geld drauf wetten, dass sich höchstens was an den Platzierungen der letzten drei untereinander ändert, aber dass da eigentlich keine weitere Mannschaft mehr reinrutscht. Also Udinese zum Beispiel auf Platz 17 hat für mich zu viel Qualität, um letztendlich tatsächlich abzusteigen. Bei Bologna weiß man es noch nicht, aber ich finde, das Gefälle zwischen den letzten drei und dem Rest der Liga ist schon jetzt deutlich zu sehen.
Was machen wir mit Genoa? 14. sind sie, haben seit Wochen nicht mehr gewonnen, zuletzt 3-mal in Folge verloren.
Ja, sie können sich zumindest aufs Kerbholz schreiben, den wahrscheinlich besten Transfer in Italien diesen Sommer gelandet zu haben, mit Christoph Piatek, beziehungsweise möglicherweise am Preis-Leistungs-Verhältnis den besten Transfer in ganz Europa in diesem Sommer. Acht Spiele in Folge getroffen hat, also steht schon bei 9 Toren, führt auch die Trägerliste zurzeit an. Ein Spiel in der Coppa Italia, da hat er logischerweise einen Viererpack gemacht. Also er war der erste Spieler aus Europas Top 5 Ligen, der in allen Pflichtspielen also eine zweistellige Trefferanzahl hatte. Dennoch ist das einzige Positive, was man über den FC Genua berichten kann, die sich so sehr in Not sahen im Oktober, dass sie sogar den vereinslosen Miguel Veloso zurückgeholt haben, wieder unter Vertrag genommen haben. Dort ist seit Wochen der Wurm drin, auch der Trainer musste gehen. Ist schon beeindruckend, wenn man mal dem gegenüberstellt, dass man auf dem Transfermarkt das Schnäppchen des Sommers gelandet hat.
Kommen wir mal zu den Vereinen, die weder Top noch Flop sind, sondern so lala durch die Saison gehen. Da würdest du die Jungs von Milan dazu zählen. Aktuell 5. in der Tabelle, nur 3-mal verloren in dieser Saison. Und wenn man guckt, gegen wen die verloren haben, dann relativiert sich, finde ich, das alles ein bisschen, weil die haben gegen Juve verloren, gegen Inter und gegen Napoli, also nur gegen die Top 3.
Ja, aber das zeigt dann auf der anderen Seite auch, dass man nicht da ist, wo man hin will. Weil so wie man im Sommer investiert hat, wie auch schon im Vorjahr, und ich finde auch, der Kader ist weitaus besser als Platz 5, kann ich jetzt trotzdem noch nicht von einer gelungenen Runde sprechen. Das Spiel am Sonntag gegen Juventus hat wieder gezeigt, dass man keinesfalls jetzt dermaßen weit entfernt ist, aber zumindest nicht schafft, die vorhandene Qualität in Resultate umzumünzen. Man muss auch sehen, dass bei Milan sich gerade so eine gewisse Abhängigkeit von vor allem einem Spieler einschleicht. Und das ist nicht, wie man vor Saisonbeginn vielleicht gedacht hatte, Gonzalo Higuain, sondern viel eher Suso, der schon 4 Tore erzielt hat und viel wichtiger noch 8 weitere Treffer vorbereitet hat. Also 12 von der insgesamt 21 Toren war er direkt beteiligt. Und ich denke, wenn man ihn nicht diese Saison im Kader hätte, da würde man, wie auch in den Jahren davor, jetzt in einem grauen Herbst von einem grauen Platz 10 oder sowas grüßen.
Aber aktuell ist es Platz 5. Würdest du auch vielleicht das Verletzungspech, was Milan ja durchaus in der Anfangsphase der Saison geplagt hat, da entschuldigend reinnehmen?
Ja, das spielt sicher auch eine Rolle, ohne Frage. Ich habe am Wochenende die Spielvorschau zu Milan gegen Juventus für 90+ geschrieben und dann musste ich erstmal feststellen, dass wirklich 6-7 potenzielle Spieler gefehlt haben, die womöglich nicht alle, aber durchaus, sage ich mal, 2-3, zum Beispiel auch Hakan Calhanoglu, der unter Gennaro Gattuso bisher eigentlich relativ wohl gelitten ist. Wirklich einige potenzielle Starter haben gefehlt, das trägt natürlich auch seinen Teil dazu bei, aber generell agiert mir die Mannschaft noch so ein bisschen zu grünschnäbelig, sage ich mal, wenn man jetzt auf das Derby gegen Inter sieht, wo man nicht dermaßen unterlegen war, weil in der 93. Minute Donnarumma da an der Flanke vorbeifliegt und Icardi nickt den Ball ein, ist das so sinnbildlich irgendwie diese für die Differenz, die momentan zwischen Inter aufstrebend und Milan quasi aufstrebend herrscht. Okay.
Ist natürlich dann so ein Umbruch wahrscheinlich eine Geschichte, die auch noch ein bisschen länger einfach laufen muss, weil bei Milan ja im letzten Jahr auch vieles im Argen lag, nicht nur sportlich auf dem Platz, sondern auch im Umfeld in der Führung sich ja einiges erst konsolidieren musste. Das ist vielleicht auch ein Grund. Was auffällt bei Milan ist, dass die Zuschauer mittlerweile wieder hinter dem Club stehen, also die Mannschaft auch tatsächlich über 90 Minuten anfeuern. Das war in den letzten Jahren nicht immer so.
Ja, liegt wahrscheinlich auch an der Trainerbesetzung. Also unter Gattuso lief es ja, seit er im letzten Dezember übernommen hat und wo der Verein wirklich auf einem zweistelligen Platz zu dem Zeitpunkt stand. Dann im zweiten Halbjahr der vergangenen Saison extrem gut. Man ist noch in die Europa League gekommen, was so im Winter überhaupt nicht zu erwarten war. Und natürlich auch die Investitionen aus dem Sommer. Man hat zum Beispiel, also mit Gonzalo Higuain, der in Turin nicht mehr gebraucht wurde nach der Ankunft von Ronaldo, wirklich einen der, ja, ich sag mal, wirklich 10 besten Mittelstürmer in den letzten 10 Jahren verpflichtet, der für mich noch nicht ganz über seinen Zenit ist. Er hat, glaube ich, vor zwei Jahren war das den Torrekord in Italien aufgestellt, mit den meisten Treffern in einer Saison. Also ist es durchaus auch Grund da, wieder als Milan-Fan eine größere Begeisterung an den Tag zu legen.
Ist nur einer, dem der Makel anhaftet, in wirklich wichtigen Spielen gerne mal unterzutauchen oder, wie jetzt am Wochenende gegen Juve, dann auch ein bisschen auszuticken.
Ja, Chris von 90+, mein Gründerkollege, hat mal ganz gut über Juve gesagt, der ist einfach nicht Klatsch, um im NBA-Jargon mal kurz auszuweichen. Das hat man im WM-Finale 2014 aus unserer Sicht glücklicherweise gesehen, das hat man aber auch wieder am vergangenen Sonntag gegen Juventus gesehen, wo er erste Elfmeter verschossen hat, was durchaus vorkommen kann. Also man musste den Elfmeter natürlich auch erstmal schießen in dem Spiel, aber als Torjäger, also als der Elfmeter gegeben wurde, war für mich fraglos, wer denn letztendlich der Schütze sein wird. Ja, aber auch sein Verhalten danach, das war wirklich negativ. Also dermaßen die Nerven zu verlieren, wenn man wirklich seit mehr als 10 Jahren im europäischen Vereinsfußball sich eigentlich nur bei Spitzenvereinen bewegt. Ja. Das darf einem so erfahrenen Spieler nicht passieren, vor allem auch, weil er in seiner Funktion und mit seinem Standing bei Milan sicher auch die Mannschaft in gewisser Weise führen soll.
Definitiv, da spielte natürlich auch eine gewisse Portion Frust mit, aber in seinem Alter sollte man den auf jeden Fall runterschlucken und dann nicht in so einer Aktion dann entgleiten lassen. Also, was mir auf jeden Fall im Vergleich zu den letzten Jahren dann auch noch auffiel, war, dass sie sich nicht mehr so schnell einschüchtern lassen von Rückschlägen, dass sie zurückschlagen können. Ist das was, wo du sagst, da hat Gattuso vielleicht auch seinen ganzen Habitus als Spieler von früher, seine ganzen Punkte, die er da hatte, die ihn ausgezeichnet haben, jetzt auch von Trainerseite dann auf die Mannschaft übertragen?
Ja, definitiv. Also wenn wir es irgendwo ran festmachen sollen, woran denn dann? Also wenn du wirklich einen der berüchtigsten Sechser in den frühen Nullerjahren an der Seitenlinie stehen hast, der vor allem immer durch Emotion, Ehrgeiz, Kampfwille aufgefallen ist, kann ich mir schwerlich vorstellen, dass er als Trainer dort diese Attribute auf einmal total vernachlässigt. Ja. Ich denke, dass in dieser Milan-Mannschaft durchaus ein großes Talent schlummert und dass Gattuso, muss man wirklich sagen, jetzt nach 12 Monaten im Amt, auch wenn die Platzierung für mich bisher anhand des Kaders enttäuschend ist, wie der richtige Mann ist, um die Mannschaft auch, wie du, was du gerade als Vorzug herausgestellt hast, dass er genau der richtige Trainer ist, um diese Mannschaft da auch weiter voranzubringen. Diese vor allem sehr junge Mannschaft, muss man sagen.
Und neulich geisterte ja mal der Name Arsene Wenger durch die Gerüchteküche. Ich glaube, das haben ja alle Beteiligten auch weit von sich gewiesen. Und ich glaube, das ist auch eigentlich kein Thema, was bei Milan wirklich ernsthaft diskutiert wird.
Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich behaupte auch einfach mal, dass Wenger auf etwas vielleicht anderes schielt. Ich meine damit jetzt nicht die Bayern, aber ich glaube nicht, dass diese Milan-Mannschaft, so wie sie jetzt zurzeit ist, mitten im November unbedingt das jetzt das reizvollste Engagement für Wenger nach 20 Jahren bei Arsenal wäre.
Und wie gesagt, auch aktuell eigentlich sportlich nicht so das große Thema, da jetzt einen Trainer zu wechseln. Fiorentina, lass uns über die nochmal sprechen. 10. nach 12 Spieltagen, die haben jetzt einen ziemlich negativen Lauf, zumindest einen sieglosen Lauf, haben in den letzten 5 Spielen nicht mehr gewonnen und damit sich so ein bisschen ihren eigentlich guten Saisonstart ja wieder kaputt gemacht.
Ja, mittlerweile auf den 9. Platz abgerutscht. Man muss aber auch sagen, es werden immer noch die zweitbeste Defensive in der Liga mit nur 10 Gegentreffern nach Juventus mit 8 und teilen sich diese Platzierung mit Inter. Die haben auch nur 10 Gegentore gekriegt. Aber ja, man ist mittlerweile, nachdem man in den ersten Spieltagen so relativ fest in den Top 6 stand, wieder rausgerutscht. Aber man muss da zur Verteidigung des Teams sagen, ist natürlich auch noch eine sehr junge Mannschaft, wo solche Serien leider einfach auch nur mal vorkommen können, weil für meinen Geschmack ist es auch eine sehr interessante Mannschaft. Was definitiv dazu beiträgt, ist die eklatante Auswärtsschwäche. Man konnte bisher nur 3 Punkte auf fremdem Platz holen, also von den 17 gesammelten Zählern stammen 14 eher aus Heimspielen. Und ich glaube auch, dass diese Diskrepanz zwischen diesen beiden Faktoren auch dementsprechend groß ist, weil es eben eine junge Mannschaft ist, die vor allem vor heimischem Publikum dazu imstande ist, eher ihr Leistungsvermögen abzurufen.
Also die Viola, eine Mannschaft, die talentiert ist, aber noch lernen muss. Was traust du ihr in dieser Saison noch zu? Schafft sie diesen Lernprozess in dieser Saison, um dann vielleicht auch ins obere Mittelfeld zu kommen? Über die europäischen Plätze, glaube ich, brauchen wir bei Fiorentina in dieser Saison noch nicht zu reden.
Nein, aber ich denke, wenn diese Mannschaft am Ende auch zwischen Platz 7 und 9 landen würde, dann könnte man durchaus zufrieden sein. Die Top 6, wie sie oben stehen, die haben wir mehr oder weniger vor der Saison schon angekündigt. Gut, muss man auch kein Riesenexperte sein, um zu sagen, dass damals anzukündigen, dass das wahrscheinlich so passieren wird. Aber auch Mannschaften wie Sassuolo oder Bergamo oder der FC Turin sind, finde ich, mit Florenz relativ auf Augenhöhe. Und wenn man sich quasi in diesem Wettbewerb der Nachzügler durchsetzen würde, hätte man mit diesem jungen Kader eine sehr mehr als ordentliche Saison gespielt.
Dann lass uns nochmal auf ein paar Namen von Spielern eingehen. Wir haben ja schon Ronaldo und Piatek als positive Spieler, die positiv auffielen, herausgestellt. Sind das so deine Spieler der ersten 12 Spieltage oder hast du da noch jemanden, wo du sagst, also den darf man auch nicht vergessen?
Also in unserer Serie Talent Watch habe ich mir in diesem Jahr was aus der Serie ausgesucht. Ich verfolge so ein bisschen, auch geprägt durch einen Urlaub auf Sardinien im Sommer, ein bisschen den Werdegang von Nicolò Barella bei Cagliari. Und muss schon sagen, dass er auch so einer der, er war jetzt auch schon im letzten Jahr unumstrittener Stammspieler, fast alle Partien bestritten, aber scheint in diesem Jahr nochmal einen weiteren Schritt gemacht zu haben, ist für mich mit Abstand das Herzstück der Mannschaft mit gerade mal 21 Jahren. Ist jetzt auch vor kurzem italienischer Nationalspieler geworden. Andrea Pirlo hat über ihn gesagt, er muss immer spielen und hat aber nicht von Cagliari gesprochen, sondern von Italien. Also das Interesse auch von vielen Spitzenvereinen scheint schon verbürgt zu sein. Also er weiß es auch, er hat sich in Interviews dementsprechend geäußert und mir gefällt er einfach als Spieler sehr gut. Natürlich bin ich da auch ein bisschen befangen, weil ich ihn begleite in der Serie. Aber auch, sage ich mal, wenn ich mich jetzt in eine neutrale Ebene versetze, würde mir dieser Fußballspieler gefallen. Und ich glaube auch, dass man jetzt, wenn man es mit Cagliari hält, was ich jetzt nicht unbedingt tue nach dem Sommerurlaub, aber ich verfolge sie zumindest ein bisschen, dann wird man sich wahrscheinlich darauf einstellen können, dass es sein letztes Jahr auf der schönen Insel Sardinien ist.
Davon ist auszugehen, die großen Clubs stehen schon Schlange und haben den Mann auf jeden Fall in ihren Notizbüchern. Wenn wir über positive Spieler reden, müssen wir auch über negativ aufgefallene Spieler reden. Der Begriff Flop bei einem Spieler nach 12 Spieltagen fällt mir jetzt ein bisschen schwer, den so zu nennen, aber ich tue es einfach mal. Wer war denn für dich eine Enttäuschung nach diesen ersten 12 Spieltagen?
Ich glaube, da muss ich trotzdem noch mal irgendwie auf Gonzalo Higuaín zu sprechen kommen. Der jetzt, sage ich mal, auch man hat sich vielleicht einfach ein bisschen mehr erwartet. Seine Torquote mit 5 Toren nach 12 Spielen ist in Ordnung. Ja, also wir sprechen hier fast von 0,5, aber hat auch mit Verletzungen zu tun gehabt und dieses Verhalten am Sonntag in dem großen Spiel gegen Juventus, also sei, wo er hätte, nachdem er in der Presse erzählt hat, ja, ich musste gehen, weil Ronaldo kam, und da hätte er ziemlich vielen Leuten was beweisen können und hat, finde ich, bei diesem Unterfangen auf jämmerliche Weise versagt. Aber generell tue ich mir relativ schwer, nach 12 Spieltagen von einem Flop zu sprechen. Ich glaube, Mohamed Salah hatte letztes Jahr in der Premier League nach 12 Spieltagen noch nicht 12 Tore geschossen. Also ja. Das kann sich immer ganz schnell ändern.
Und deshalb lassen wir das mit den Flops auch mal, werden wir am Ende der Saison dann sicherlich nochmal etwas genauer und eingehender dann bewerten können, weil dann liegen ja auch die Leistungsdaten einer gesamten Saison vor und dann ist diese Einschätzung dann doch etwas leichter vorzunehmen als jetzt nach einem guten Drittel der Saison. Aber wir haben trotzdem den Status quo der Serie A mal für euch auf den Punkt gebracht und werden das auch natürlich hier bei 90plus und R auf meinsportpodcast.de während dieser Länderspielpause auch noch für die 4 anderen großen Ligen in Europa machen. La Liga, Bundesliga, Premier League und Ligue 1. Auch in dieser kleinen Reihe noch Thema bei uns hier auf meinsportpodcast.de. Ihr kriegt es alles als Podcast zum Download auf unserer Webseite bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Und die Informationen zum internationalen Fußball, die kriegt ihr natürlich auch in schriftlicher Form bei den Kollegen von 90plus. Marius, vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal.
Danke.
90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk. Jede Woche neu mit Sascha Baharian, Kevin Modena und René Steinhuber.
Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt.
Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt, auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.